Waldorf-Perspektiven. Säule der Demokratie. Teilhabe, Kultur und Vielfalt.
Waldorfpädagogik, zeitlos oder reformbedürftig? Das ist eine Frage, die uns heute beschäftigen wird. Wie können Reformansätze und wissenschaftliche Erkenntnisse die Waldorfpädagogik für die Herausforderungen der Zukunft stärken? Was braucht es, damit sie im Kontext des gesellschaftlichen Wandels nicht nur bestehen, sondern auch neue Impulse setzen kann? Über all das wollen wir heute sprechen. Willkommen zu einer neuen Folge von Waldorf-Perspektiven, dem Podcast, der die Waldorf-Pädagogik neu denkt. Heute schauen wir gemeinsam darauf, wie innovative Ansätze und Wissenschaft die Waldorfpädagogik in eine zukunftsfähige Richtung lenken können. Mein Name ist Gianpiero Ghiardo Ragnona und ich begrüße euch wie jeden zweiten Dienstag im Monat. Ich freue mich besonders, heute einen echten Experten am Mikrofon zu haben, Thiel Sebastian Idel, als Schulpädagoge und langjähriger Forscher im Bereich der Reform- und Alternativschulen. Bringt Sebastian nicht nur einen riesigen Erfahrungsschatz, sondern auch spannende Einblicke in die Waldorfpädagogik mit. Willkommen, Sebastian.
Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Schön, dass du da bist. Sebastian, welche Reformansätze werden aus deiner Sicht prioritär, um die Waldorfpädagogik angesichts gesellschaftlicher Veränderungen zukunftsfähig zu machen?
Also ein wichtiges Reformprojekt ist für mich die Öffnung der Waldorfschulen, die soziale Öffnung. Wir wissen ja aus den Studien, die wir glücklicherweise auch zur Schülerschaft und Elternschaft der Waldorfschulen haben, dass die Waldorfschulen sich aus bestimmten Milieus, könnte man sagen, rekrutieren, dass die Schülerschaft eher aus bildungsorientierten, alternativen, linksliberalen, relativ gut situierten Milieus, zumindest was so das kulturelle Kapital angeht, stammen. Und von daher wäre, finde ich, eine Öffnung der Waldorfschule auch zu anderen sozialen Milieus der Gesellschaft, zu anderen Gruppen, zu anderen Schülerschaften, das wäre ein sehr lohnenswertes Unternehmen, dem sich die Waldorfschulen auch stellen sollten. Und was im Übrigen auch, da muss man auch sagen, ja nicht nur Waldorfschulen betrifft, sondern auch andere private Reformschulen, also alle oder die meisten von diesen Schulen haben ja einfach diese Selektionseffekte, dass sie eben von ganz bestimmten Elternschaften angewählt werden. Insofern kann man auch sagen, das ist jetzt nicht unbedingt was Spezifisches für die Waldorfschulen. Aber wenn wir so die Idee haben, dass sich auch die Vielfalt der Gesellschaft in der Schule spiegeln soll und dass die Diversität, die wir haben, auch ein Feld ist, was in der Schule geboten wird, um auch in Diversität lernen zu können, dann finde ich, ist es wichtig, dass sich auch Schulen wie die Waldorfschulen, die ja auch von der Idee her Gesamtschulen sind, sich zu anderen sozialen Milieus öffnen.
Inwiefern können dann qualitative Ansätze dabei helfen, innovative Bildungsprojekte wie die zum Beispiel interkulturelle Waldorfschule in Mannheim besser zu verstehen und zu erweitern?
Ja, also zunächst mal ist es wichtig, dass diese Schulen, die es ja eben, du hast ja eben die interkulturelle Waldorfschule in Mannheim schon genannt, dass diese Schulen, die es ja schon gibt in der Waldorf-Szene, dass die sich bekannt machen, dass die prominent gemacht werden, dass man über die spricht, dass die eben zur Kenntnis genommen werden, auch innerhalb des Verbundes der Waldorfschulen und innerhalb der Waldorfpädagoginnen. Also das ist sozusagen das eine. Und das andere ist, dass Schulen, die doch eher auch sich öffnen wollen zu Milieus, die, wir würden jetzt heute sagen, die eher sich institutionsfern verhalten, nicht bildungsfern, weil die Milieus durchaus auch Bildungsaspirationen haben. Also dieser Begriff der bildungsfernen Milieus, den finde ich schwierig. Deswegen spreche ich immer von institutionsfernen oder von kapitalschwachen Milieus, die einfach über weniger Kapital verfügen, die aus benachteiligten Sozialräumen stammen. Und damit man die erreicht, müssen die Schulen selbst, die das wollen, auch aktiv werden. Ja, man kann also nicht darauf warten, dass die von selbst die Schulen aufsuchen. Also man muss eigentlich diese klassische KOM-Struktur der Schule aufbrechen. Also normalerweise ist es ja eben so, dass Schulen angewählt werden, dass die Eltern sich entscheiden für bestimmte Schulen. Dann gibt es mal Tage der offenen Tür oder so etwas. Ja, aber auch das sind ja Sachen, die in der Schule stattfinden. Also man erwartet von den Leuten, kommt her und guckt an, was wir so euch bieten können. Ja. Das ist aber sozusagen Man könnte sagen, so die althergebrachte Art. Deswegen ist es wichtig, dass diese Schulen selbst aktiv werden und nach außen gehen. Mhm. Also, dass sie so eine G-Struktur, würde ich sagen, entwickeln, dass sie sich vernetzen im Stadtteil mit Initiativen, mit Vereinen, mit Verbänden, die eben in der interkulturellen Arbeit, in der Arbeit mit Migrantinnen oder auch in der Unterstützung von Familien, die geflüchtet sind, von Kindern und Jugendlichen, die geflüchtet sind, die sich dort engagieren. Zu denen muss man Kontakt aufnehmen, mit denen muss man ins Gespräch kommen, da muss man sich einbringen, da müssen Lehrkräfte versuchen, auch vielleicht schon bestehende Kontakte zu nutzen. Da sind die Eltern ganz wichtig als Gatekeeper, Türöffner in den Sozialraum hinein. Also die Waldorfschulen müssen dort sichtbar werden, ne? So, ja, und ja. Müssen in eine andere Form sozusagen betreiben, um sich bekannt zu machen, um sich zu engagieren und um ja eben sozusagen diese SchülerInnen auch für sich zu erschließen, könnte man sagen.
Mhm, ja, du hast schon einige, sagen wir mal so, Schritte erwähnt, aber wir reden hier über Schule und Schule braucht manchmal auch so ein bisschen Anleitung und so, oder Schule gibt auch immer so sehr gerne Anleitungen. So, deswegen würde ich jetzt erstmal die Fragen so stellen: Gibt es so Schritte, die aus deiner Sicht notwendig sind, um solche Modelle zu skalieren und weiterzuentwickeln?
Also ich stehe immer so auf dem Standpunkt, dass die PraktikerInnen häufig diejenigen sind, die sich da besser auskennen. Also ich bin immer kritisch, wenn es darum geht, dass man so aus der Wissenschaft oder so mit fertigen Konzepten kommt und die den Schulen so andient. Sondern ich finde, es ist natürlich wichtig, dass die Wissenschaft, die akademische Diskussion, dass die mit in die Schulen hineinwirkt und mit den Schulen auch gemeinsam geführt wird. Aber wichtig ist, dass die Akteure in der Schule auch selbst ja so Organisationsfantasien entwickeln und schauen, welche Möglichkeiten gibt es da. Es gibt natürlich Ansätze der interkulturellen Pädagogik, es gibt Ansätze der antirassistischen Bildungsarbeit auch in Schule. Also natürlich ist es so, dass es dort auch Unterstützung gibt, die man sich holen kann. Aber wichtig ist, dass die Schulen sich auch auf den Weg machen und sich überlegen, also was können wir eigentlich tun? Was müssen wir eigentlich einbringen? Ja, an Ressource, an Engagement, an Personal? Und wo können wir uns da Unterstützung holen? Möglicherweise auch beim Bund oder bei anderen Organisationen, die um die Schulen herum zum Teil ja auch angesiedelt sind in so einem Sozialraum. Ne?
Ja, das ist auch das Interessante, weil also angesichts des Konzeptes von, also was eine Waldorfschule bedeutet, ist das auch einfach zu machen, sowas. Ne? Also ich meine, für die Lehrkräfte und auch für die Schule, von den Schulen an sich. Es wird aber nicht gemacht oder nicht überall gemacht. Woran hapert es?
Vielleicht ist es so, dass es eben daran liegt, was ich vorhin so die Struktur von Schule als Struktur von Schule bezeichnet habe. Also vielleicht ist auch die Waldorfschule eine Schule. Ja, und Schule kennzeichnet doch, dass es ein Gebäude ist, dass es an einem Ort angesiedelt ist, dass ganz viele Leute da morgens reinkommen und sich aufhalten, ja, und dann nachmittags wieder rausgehen. Ja, das heißt so, dieses Stationäre, dieses Abgeschlossene, ja, dieses möglicherweise auch eine eigene Welt neben der sozusagen Lebenswelten, dem Umfeld im Sozialraum zu etablieren. Das ist natürlich auch wichtig für Schule. Ja, ja, also ja, Schule bildet sich ja als ein eigenes System sozusagen aus. Aber die Kehrseite ist halt, dass natürlich die Leute, die im System dann arbeiten, stark so eine Orientierung nach innen aufbauen. Ist ja auch irgendwo verständlich. Also alles, was in Schule passiert, passiert in Schule. Der Unterricht passiert im Klassenraum. Ja, also die Schule ist natürlich auch eine Welt für sich. Und sich klarzumachen, wir müssen diese Welt überschreiten. Wir müssen eben auch schauen, wo sind denn die Leute, wo sind die Eltern, wo sind die SchülerInnen, wenn sie nicht in Schule sind? Was machen sie da? Wo halten sie sich auf? Was tun sie? Ja, und wen gibt es auch noch außerhalb der Schule, mit dem man kooperieren kann. Und diese Kooperation ist ein wichtiges Thema, nicht nur in der Szene von Reformschulen, sondern überhaupt für Schule. Die Öffnung von Schule ist ein wichtiges Thema. Und da geht es immer darum, welche externen KooperationspartnerInnen hat man, die aus der Jugendarbeit kommen, aus der verbandlich getragenen Kinder- und Jugendarbeit. Welche Institutionen gibt es da eben, wie ich das vorhin gesagt habe, mit denen man dann ins Gespräch kommt? Und natürlich schon auch, welche Ansätze eben der Öffnung von Schule, an was kann man sich denn da anlehnen? Ja. Da gibt es natürlich schon auch Konzepte, da kann man sich schlau machen, da kann man schauen, was passt da und kann sich da adaptieren, könnte man sagen.
Ja, du hast ja vorhin gesagt, also Waldorfschulen ziehen oft eine spezifische Klientel an. Gibt es Schritte, die notwendig sind, um diese Bildungsform für andere soziale und kulturelle Milieus zugänglicher zu machen?
Naja, die Frage ist schon, welche Angebote die Waldorfschulen selbst auch in der Art und Weise, wie sie auch pädagogisch verfasst sind, macht, für, sage ich mal, Milieus, die andere Bildungsorientierung haben, andere kulturelle Orientierung haben, also sich auch kulturell zu öffnen. Die Waldorfschule verfügt ja über eine spezifische Lern- und Erziehungskultur. Das hat auch was zu tun mit einer Wertschätzung von Hochkultur beispielsweise, von bestimmten Repräsentanten der europäischen Hochkultur zum Beispiel, bestimmte Bildungsgüter, bestimmte Bereiche der Kunst, der Literatur, des Theaters, die sehr gewertschätzt werden. Und letztendlich könnte man natürlich auch soziologisch sagen, das sind bestimmte Bildungspraktiken, kulturelle Praktiken, die natürlich auch ab- und ausgrenzend wirken. Und insofern ist natürlich schon auch die Frage, inwieweit sich die pädagogische Kultur, die Lern- und die Erziehungskultur, die Inhalte, die Angebote auch öffnen. Das wäre ein wichtiges Moment, also sich kulturell eben auch zu öffnen, nicht nur institutionell, so wie ich das vorhin gesagt habe, sondern auch kulturell sich zu öffnen. Das ist ja das, was auch unter einer interkulturellen Öffnung zu verstehen ist, ne? So.
Du hast, das hast du auch schon gesagt, über Bildungsaufstiege und Schulerfahrungen geforscht. Und wenn Waldorfschulen den Vorteil bieten, dass SchülerInnen in der gleichen Klasse bis zum Ende der Schulzeit bleiben, so wie du das auch dargestellt hast, setzen Primusschule auf eine ähnliche Kontinuität durch die Integration aller Jahrgangsstufe bis zur 10. Klasse. Welche spezifischen Ansätze der Primusschulen könnten als Inspiration dienen, um Bildungsgerechtigkeit und kontinuierliche Lernwege in Waldorfschulen weiterzufordern? Weil du hast auch gesagt, ja, Schulen müssen auf jeden Fall auch von der Waldorfschule, von der Waldorfschule-Konzept auch einiges lernen. Andersrum, was kann man da auch mitnehmen?
Ja, du sprichst jetzt die Primusschulen an. Ich glaube, da müssten wir den ZuhörerInnen ein bisschen auch erklären, was sind die Primusschulen, weil die Primusschulen nicht ganz so prominent sind. Die Primusschulen sind ein kleiner, feiner, würde ich sagen, Schulversuch, den sich das Land Nordrhein-Westfalen leistet, der 2013/14 begonnen wurde und jetzt eben seit etwa 10 Jahren eben läuft. Und es handelt sich insgesamt um 5 Schulen an 5 Standorten verteilt über Nordrhein-Westfalen. Und das Besondere eben der Primusschulen ist, dass sie als eine staatliche Schule die Primarstufe und die Sekundarstufe verbinden. Da sind sie eigentlich gleich mit den Waldorfschulen, die ja eben auch keinen Übergang zwischen Klasse 4 und 5 kennen. Das heißt also, in den Primusschulen, daher kommt auch dieser Begriff oder dieses Akronym, diese Abkürzung Primus, Primar und Sekundarstufe in einer Schule von 1 bis 10. Das heißt, die Primusschulen kennen keinen äußeren Übergang nach Klasse 4. Und die Idee ist, dass man eben, wie du das gesagt hast, kontinuierliche Bildungsbiografien ermöglicht. so wie das Waldorfschulen ja eben auch tun. Genau. Jetzt könnte man fragen, was ist eigentlich der Unterschied jetzt zwischen den Primus-Schulen und den Waldorfschulen? Also konzeptionell ist der Unterschied, dass in den Primus-Schulen es keine Jahrgangsgruppen gibt, keine Jahrgangsklassen. Das heißt, die Primus-Schulen, bis auf eine Schule, die jahrgangsgemischt organisiert ist, aber ansonsten sind das jahrgangsgemischte Schulen. Das heißt also, in der Regel werden immer drei Jahrgänge zu einer altersgemischten Lerngruppe zusammengefasst. Okay. Das ist ein Merkmal, wo sich die Primus-Schulen sehr deutlich von den Waldorfschulen unterscheiden. Und natürlich, aber könnte man sagen wiederum, wenn man das jetzt vergleichend sieht, nehmen sie damit natürlich ein Merkmal, ein reformpädagogisches, ein klassisches reformpädagogisches Merkmal auf, nämlich das der Jahrgangsmischung. Ja, das wir von verschiedenen Reformpädagogen kennen, von Montessori, von Petersen. Ja, also die Idee, warum muss man jahrgangs- und relativ altershomogene Klassen eigentlich schaffen? Ist das eine entwicklungsgemäße, könnte man sagen, Lerngruppenorganisation angesichts des Sachverhalts, dass wir wissen aus der Entwicklungspsychologie, dass es enorme Unterschiede gibt, ja, in den Entwicklungsprozessen von Heranwachsenden. Also das ist sozusagen ein wichtiger Punkt, wo es eine Unterscheidung gibt. Und da könnte man natürlich fragen, ist das auch eine Sache, mit der sich Waldorf-PädagogInnen auseinandersetzen könnten?
Ja, genau.
Also das wäre ein Unterschied und eine Innovation, finde ich, dass man dieses starre Jahrgangskorsett der Schule aufgibt. Ein weiterer Unterschied ist, dass die Schülerschaft der Primus-Schulen sehr heterogen ist. Das heißt, diese Schulen sind ja staatliche Schulen und konkurrieren auch mit den staatlichen Angeboten und nehmen ganz normal teil bei der Zuweisung von SchülerInnen zu den staatlichen Schulen bei der Einschulung. Und sind zum Teil auch angesiedelt in sozial benachteiligten Räumen. Und insofern sind das Schulen, die auch von SchülerInnen besucht werden, die keine gymnasiale Empfehlung bekämen, zum Beispiel, und die aus eher institutionsfernen Milieus stammen. Also wir haben da eine soziale Mischung, die wir in den Waldorfschulen, haben wir eben vorhin ja drüber gesprochen, nicht so haben. Und zugleich ist es so, dass wir jetzt wissen, weil ja die Primus-SchülerInnen jetzt die ersten am Ende der 10. Klasse angekommen sind, dass sie sehr erfolgreich sind. Also die Primus-Schulen, die ähnlich wie die Waldorfschulen erst sehr spät Noten geben, stark auch auf individualisierte Leistungsrückmeldungen setzen, die viel Lernberatung machen, denen gelingt es, die Schüler sehr gut zu fördern. Ja, wir können das auch zeigen, weil es gibt zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen ja auch die Lernstandserhebung, wo Schulen auch miteinander verglichen werden nach bestimmten Standorttypen, nach einem bestimmten Sozialindex. Und da können wir zeigen, dass diese Schulen besser als vergleichbare Schulen mit einer vergleichbaren sozialen Komposition, sagen wir, der Schülerschaft, dass es denen besser gelingt, die Schüler zu höherwertigeren Abschlüssen zu führen am Ende von Klasse 10.
Ja. Okay.
Der Unterschied, der natürlich zu Waldorfschulen besteht, ist, dass sie keine Oberstufe haben. Das finde ich auch wirklich ein herausragendes Merkmal der Waldorfschulen. Auch im Unterschied zu anderen Reform- und Alternativschulen, die häufig nur bis Klasse 10 gehen und dann steht eben ein Wechsel auf eine gymnasiale Oberschule oder Oberstufe oder in die Oberstufe der berufsbildenden Schulen an, wie auch immer. Das ist bei der Waldorfschule ja erstmal sozusagen nicht ein gerichtet, sondern die Waldorfschule geht ja eigentlich davon aus, dass man 12 Jahre oder 13 Jahre in die Schule geht. Also das finde ich auch nochmal, weil du diesen Gerechtigkeitsaspekt angesprochen hast.
Ja, ja.
Da kann man ja einerseits sagen, also gerecht ist eine Schule, wenn sie ein Spiegelbild der Gesellschaft ist in Bezug auf die sozialen Hintergründe ihrer SchülerInnen. Ja, also wenn es ihr gelingt, nicht bestimmte Milieus auszuschließen. Man kann aber auch sagen, darüber hinaus, eine Schule ist dann gerecht, wenn sie den SchülerInnen, die sie dann hat, auch ermöglicht, bis 12 Jahre auch in die Schule zu gehen. Also ein bestimmtes Niveau, einen bestimmten Level zu erreichen. Also in der Debatte um Bildungsgerechtigkeit wird das als Schwellenkonstruktion bezeichnet. Also da geht es eigentlich um die Frage, was ist das Bildungsminimum, das wir allen SchülerInnen gewähren sollten? Oder man könnte auch sagen, wenn Bildung ein soziales Gut ist, was den Menschen zusteht, dann könnte man auch sagen, was ist eigentlich der Bildungsanspruch von SchülerInnen und Eltern, der durch das staatliche Schulsystem und durch die anderen Schulen, die das staatliche Schulsystem ersetzen, ja, das sind ja Ersatzschulen, die Waldorfschulen schulrechtlich, was müssen die bieten? Ja, also die Gerechtigkeit des Systems kann auch daran bemessen werden, dass es möglichst viele schaffen, 12 Jahre zur Schule zu gehen, und wir diskutieren jetzt im Moment über den mittleren Schulabschluss als Standard, also über den Abschluss nach der 10. Klasse. Mhm. Aber das könnte man ja auch unter Bildungsgerechtigkeit verstehen und nicht, es gibt ja auch andere Konzepte, die sagen, eher sozusagen darunter angesiedelt, keiner ohne Abschluss.
Ja, ja.
Aber da würde man dann sagen, welcher Abschluss? Ja, so, wie lange erlauben wir denn eigentlich SchülerInnen, sich mit Bildung zu beschäftigen? Also dieses Moratorium auch zu haben. Also wenn wir sagen, Schule ist nicht nur Stress, in Schule geht es nicht nur darum, einen super Abschluss zu bekommen, sondern Schule soll auch den Raum bieten, sich mit Welt zu beschäftigen, also sich zu bilden.
Definitiv. Ja.
So, und da finde ich, ist eben diese Anlage der Waldorfschule über die 10. Klasse hinaus als die Normalform, ja, das finde ich auch unter gerechtigkeitstheoretischen Gesichtspunkten, auch wenn man sagt, die Waldorfschulen werden ja von bestimmten Milieus nur besucht, da würde ich sagen, dass es durchaus aus einer Gerechtigkeitsperspektive auch eigentlich eine Errungenschaft, die Waldorfpädagogik da etabliert hat für ihre Schüler.
Ja, du bist auch unterwegs im Graduiertenkolleg, da beschäftigt ihr euch auch mit sozial-ökologischen Transformationsprozessen in der Waldorfpädagogik. Also ein kleiner Exkurs für diejenigen, die hier etwas irritiert sind. Es geht um das Graduiertenkolleg Waldorfpädagogik an der Alanus Hochschule. Das Kolleg vergibt Stipendien an Doktorandinnen und Doktoranden nebst Sachmitteln für einen Zeitraum von maximal 3 Jahre. Also jetzt Exkurs zu Ende, jetzt die Frage, können solche Themen in den Epochenunterricht eingebunden werden, um die Relevanz für die Lebenswelt der SchülerInnen zu erhöhen?
Ja, das können sie. Also das ist ja auch ein Anliegen dieses graduierten Kollegs, dass dort Arbeiten geschrieben werden, die praktisch folgenreich sind. Also wir haben ja auch, du hast ja vorhin auch gefragt, so was können Waldorfschulen machen, um sich zu öffnen?
Ja.
Und aus den Promotionen, die dort gefördert werden, aus den Doktorarbeiten, soll, wenn möglich, auch eine praktische Relevanz entspringen. Und eine Arbeit, du hast ja jetzt eben das Thema sozial-ökologische Transformation angesprochen, also Sustainable Development und die Ziele, die damit verbunden sind. Eine Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema, Christine Schulze, die gemeinsam, und das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, finde ich, auch für deine Frage, weil sie gemeinsam mit einem Lehrer der Freien Waldorfschule in Mainz eine Epoche entwickelt für die 12. Klasse, dort den Politik-Sozialkunde-Unterricht, in der sich die SchülerInnen intensiv, und auch das ist ja der Vorteil von Epochenunterricht, also ja, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wie wichtig es eigentlich auch, dass man nicht so parzelliert lernt, genau, sondern dass man sich intensiv an in der Phase von 2 Wochen oder mehr, je nachdem, mit einem Thema beschäftigt. Und Christine Schulze macht zusammen mit dem Kollegen in Mainz eben eine Epoche, die sich mit diesem Thema sozial-ökologische Transformation auseinandersetzt, in der die Schüler in projektorientiert lernen an diesem Thema, also sich selbst Projekte überlegen, nachdem sie eine Einführung bekommen. Super. In diesem Bereich Sustainable Development Goals, Transformation, und die beiden auch versuchen, auch da ja so eine thematische oder institutionelle Öffnung herbeizuführen, indem sie zum Beispiel Aktivisten von außen einbeziehen.
Toll.
Ja, also in der ersten Epoche haben sie mit einem Aktivisten aus Afrika eine Verbindung aufgebaut und haben versucht, da Kontakte herzustellen mit den SchülerInnen. Also nach außen zu gehen, ja, außerschulische Lernorte aufzusuchen oder die gesellschaftliche Realität auch in die Schule direkt reinzuholen. Das machen sie da. Und Christine Schulze entwickelt einerseits gemeinsam mit dem Kollegen aus Mainz diese Epoche, und zugleich begleitet sie sie als Forscherin. Das heißt also, sie führt Interviews mit den SchülerInnen direkt im Anschluss an die Epoche durch, Gruppeninterviews, in denen sie dann über ihre Erfahrungen in dieser Epoche sprechen mit Christine Schulze. Das heißt also, es gibt im Anschluss an die Epoche relativ sozusagen in geringem Abstand zu den Erfahrungen, die die SchülerInnen da machen, nochmal, man könnte sagen, auch wiederum, das Interview selbst könnte man ja auch als eine pädagogische Intervention bezeichnen.
Klar.
Es ist nicht nur ein Forschungsinstrument, um Daten zu erheben, sondern indem sie den SchülerInnen anbietet, nochmal über die Epoche zu sprechen, bringt
dann
sie sie ja auch.
Reflektieren sie auch nur, ja, ne? Also dann reflektieren sie ja auch dabei.
Genau. Genau. Sie bringt sie ins Nachdenken. Was haben wir da eigentlich gemacht? Was könnte das für eine Bedeutung haben? Also sozusagen die kurzfristigen Impulse, natürlich die kurzfristigen, also die langfristigen Wirkungen, inwieweit das auch Haltungen verändert, inwieweit die SchülerInnen das mitnehmen, das entzieht sich natürlich dann der Beobachtung. Aber diese kurzfristigen Impulse, ja, die Irritationen vielleicht auch, die Denkanstöße, die die SchülerInnen bekommen haben, die werden natürlich durch diese Gruppendiskussion auch mit dokumentiert, ja. Und zugleich ist eben das Interview eigentlich auch diese Stimulation, auch darüber nachzudenken. Und sie macht das mit einem Ansatz, vielleicht ist das auch noch interessant für die Zuhörer, der sich Design-Based Research nennt. Das ist ein Ansatz, der das Ziel verfolgt, dass man so etwas wie eine geplante Epoche in einem weiteren Zyklus durchführt, um dann vielleicht Dinge zu ändern, die man in der ersten Durchführung, die einem da aufgefallen sind, ne? Also, dass man da auch an der Planung der Epoche nochmal überlegt, auch mit Bezug auf die Rückmeldung, die man von den SchülerInnen erfahren hat, was könnte man da anders machen? Ja. Und insofern ist es, weil du ja gefragt hast, so, wie kann eigentlich Praxis weiterentwickelt werden? Ist diese Arbeit, wie auch andere Arbeiten, die dort ja schon eben auch erstellt wurden, ja, zum Beispiel die Arbeit zum fächerübergreifenden Unterricht von Frank Steinwachs, wenn ich jetzt mich richtig orientiere, oder aber auch andere Arbeiten, die haben auch immer so einen praktischen Impact. Sollten es haben. Also es geht nicht so sehr darum, natürlich ist auch dafür Raum, aber es geht nicht so sehr nur um theoretische Arbeiten, um philosophische Arbeiten, die gibt es auch. Es gibt auch Stipendiatinnen, die sich mit theoretischen Aspekten, mit bestimmten Aspekten des Werks von Rudolf Steiner auseinandersetzen, die versuchen, das auch anzuschließen an Gegenwartsdiskurse in der Philosophie, in der Erkenntnistheorie. Ja, das gibt es auch. Aber einige der Arbeiten sind eben auch so angelegt, dass man für die Praxis daraus Schlussfolgerungen ziehen kann. Auch die Arbeit von Larissa Beckel. Wir haben vorhin gesprochen ja über die Öffnung der Waldorfschule zu anderen Milieus. Sie hat es jetzt ganz konkret gemacht an den geflüchteten SchülerInnen, die die Waldorfschule besuchen, und hat versucht herauszuarbeiten, inwieweit diese SchülerInnen auch in der Waldorfschule eben eine besondere Form der Unterstützung in ja oft ihrer traumatischen Lebenssituation erhalten.
Ja, Larissa Beckel war eine, das war tatsächlich die allererste Gastin, die wir hier hatten. Und das ist auch interessant, dass alles, was du sagst, deswegen frage ich mich, inwiefern tragen Projekte wie dieses dazu bei, Waldorfschulen innovativer zu machen?
Naja, diese Projekte tragen dazu bei, bestimmte Themen zu beleuchten. Das ist ja erstmal wichtig, überhaupt etwas sich anzuschauen und dem nachzuforschen. Und dann ist natürlich die Frage, wir haben einerseits diese Arbeiten, die, würde man sagen, konzeptionell auch, ne, zum Beispiel so eine Epoche dann auch entwerfen. Und dann kann man sich natürlich fragen, wie kann man zum Beispiel so eine Epoche auch in Form einer Handreichung für die Gestaltung von Unterricht an Waldorfschulen popularisieren, ins Feld bringen, bekannt machen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass es darum geht, wenn man solche Themen wie die Arbeit von Larissa Beckel sich anschaut, wie kann man das auch in die LehrerInnenbildung integrieren? Ja. Mhm. Also man könnte ja auch sagen, es ist ja gut, dass die Waldorfpädagogik auch ihre eigene LehrerInnenbildung hat, die ja im Übrigen auch immer weiterentwickelt wird. Ne? Also auch was die institutionelle Ausgestaltung angeht, an den Seminaren, an den Hochschulen, an der Alanus-Hochschule. Das ist ja auch ein wichtiger Trigger, könnte man sagen, um die zukünftigen Waldorf-LehrerInnen mit Themen, die im Moment oben aufliegen, gesellschaftlichen Veränderungen, Krisensituationen und die pädagogischen Möglichkeiten, darauf zu reagieren, das auch in der LehrerInnenbildung als Thema aufzunehmen.
Ja. Das muss man.
Das ist natürlich wichtig, dass man diese zukünftigen Waldorf-LehrerInnen da auch vorbereitet. Also es gibt ja nicht nur diesen Bereich, sag ich mal, der pädagogischen Handreichungen, die ja auch total wichtig sind, und der Unterrichtsmaterialien, die man vielleicht zur Verfügung stellt, sondern auch wirklich den großen Bereich der Lehreraus- und Fortbildung, wo man ja versucht, auch an den Haltungen und auch an dem Wissen der LehrerInnen zu arbeiten. Also überhaupt, deswegen sagte ich, Larissa Beckel hat sich das angeschaut. Der Umgang mit geflüchteten SchülerInnen ist jetzt nicht ein Hauptthema der Waldorfpädagogik.
Nein, überhaupt nicht.
Das muss erstmal überhaupt angeschaut werden und ins Bewusstsein gebracht werden. Das muss sozusagen auch in der Öffentlichkeit publizistisch verbreitet werden. Und Larissa Beckels Arbeit ist ja ein gutes Beispiel dafür, die ja auch rezipiert wird.
Und total,
das ist vielleicht auch wichtig zu sehen, dass diese Arbeiten über verschiedene Kanäle dann ja auch so in die Waldorf-Szene hinein diffundieren, könnte man sagen, sich so ausbreiten. Und ich wollte noch eine Sache sagen, die für das Kolleg, glaube ich, wichtig ist. Für das Kolleg ist auch wichtig, auch das ist ja eine Öffnung der Waldorfpädagogik, weil in diesem Kolleg ja nicht nur kluge VertreterInnen aus der Waldorfwelt, sag ich mal, mitwirken, sondern eben auch Leute aus der akademischen Erziehungswissenschaft, die nicht so viel Ahnung von Anthroposophie und Waldorfpädagogik haben, so wie ich. Ja, ich habe da nicht so viel Ahnung, aber ich habe einen Zugang und ein Interesse dran.
Und ja, und jeder kann einfach was von den anderen lernen und genau. Dadurch entsteht einfach diesen Austausch und macht das Ganze nochmal lebendig. Du hast auch im Vorgespräch und auch heute in diesem Gespräch auch betont, dass langfristige Beziehungen sind eine zentrale Grundlage für den Erfolg von Reformansätzen. Was sind denn deiner Meinung nach die wichtigsten Bedingungen, um solche Beziehungen in Waldorfschulen zu stärken und nachhaltig zu gestalten?
Also zunächst mal sind es natürlich so, man könnte sagen, institutionelle Bedingungen, die du ja auch vorhin genannt hast, dass überhaupt man die Möglichkeit hat, weil man eine 8-jährige Klassenlehrerzeit hat, weil man keine Schulstufen, äußere Stufungen kennt, sondern eben eigentlich die gesamte Schulzeit zusammen ist in einer Lerngruppe. Das sind so äußere Bedingungen der Gemeinschaftsbildung, würde ich sagen. Mhm. Also Beziehungen entfalten sich in Gemeinschaften. Ja. Ja, also die Voraussetzung ist nicht nur, da gibt es zwei Menschen, die eine Beziehung haben, sondern es muss auch einen sozialen und pädagogischen Kontext geben, der dies ermöglicht. Also das wäre so das eine. Also wir sprechen da auch von Arbeitsbündnissen. Ja, also aus einer pädagogischen Sicht, da wird ein Bündnis geschlossen zwischen zwei Menschen, die zufällig zusammenkommen.
Ja.
Weil du suchst dir ja den Lehrer nicht aus. Du kommst da in die Schule und dann hast du halt, und da könnte man ja auch sagen, und dann hast du das Glück oder Pech, vielleicht sogar 8 Jahre mit dieser Frau, diesem Mann zu verbringen. Ja. Mhm. Das heißt, es sind ja keine frei gewählten Beziehungen, sondern die werden einfach so gematcht. Da kommt man zusammen. Und dafür braucht es einen bestimmten pädagogischen Kontext, damit man dieses Arbeitsbündnis, was man dann eingehen muss, als eine Anerkennungsbeziehung, würden wir sagen, also als eine Beziehung wechselseitiger Anerkennung. Das ist total wichtig, dass das halt in einer Atmosphäre entsteht, ja, die förderlich ist dafür. Das ist so das eine. Das andere, was ich wichtig finde, ist auch, was ja die Waldorfpädagogik auch mit vielen anderen Reformschulen teilt, ist, dass dieser Leistungsdruck,
ja,
der ist etwas, was für eine pädagogische Beziehung nicht unbedingt förderlich ist. Ja? Mhm. Also ein früher starker Leistungsdruck ist für pädagogische Beziehungen nicht förderlich und jenseits aller motivationstheoretischer Begründungen fördert ein solcher Leistungsdruck vielleicht auch eher eine sehr instrumentelle Hinwendung zu den Bildungsinhalten, mit denen die Schule einen konfrontiert.
Finde ich auch.
Mhm. Also das wäre für mich ein weiteres wichtiges Moment einer guten pädagogischen Beziehung, also damit eine solche gute pädagogische Beziehung entsteht, dass man sich dem Schüler auch so zuwenden kann, weil man nicht gezwungen ist, Selektionsentscheidungen zu treffen,
ja.
Noten zu geben, nicht den Wettbewerb. Also ja. Noten führen zu Wettbewerb. Ja.
Natürlich.
Wenn ich vorhin gesagt habe, Gemeinschaften von vielfältigen, unterschiedlichen, heterogenen SchülerInnen, dann meinte ich damit auch keine Wettbewerbsbeziehung unter denen, sondern pädagogische Beziehungen, wo die sich als unterschiedliche anerkennen können und es nicht darum geht, wer ist besser oder schlechter.
Ja.
Oder wo man Leistung auch anders interpretiert. Also nicht, ich bin besser als ein anderer, sondern was kann ich für andere leisten? Wir haben ja ein ganz spezifisches Verständnis von Leistung. Wir sind es gewohnt, dass wenn wir an Leistung denken, wir an Meritokratie denken, ja, an Verdienstorientierung. Der mehr sich quasi Verdienste erworben hat, hat eine bessere Position und also man leistet eigentlich für sich.
Ja.
Und nicht für andere. Man könnte aber auch sagen, Leistung ist einmal etwas Kollektives, also Ne? Leistung wird in der Gemeinschaft erbracht. Aber man könnte auch sagen, die Einzelnen in einer Gemeinschaft, die erbringen die Leistung nicht nur für sich, sondern für die anderen.
Mhm.
Und ja. mit den anderen. Und das wäre so ein vielleicht auch ein alternatives Verständnis für Leistung in der Schule jenseits dieser Geschichte. Ich muss gute Noten kriegen, damit ich dann irgendwie in die nächste Klasse aufrücken kann oder einen tollen Abschluss bekomme. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu sehen, dass das auch pädagogische Beziehungen erschwert. Ja? Währenddessen, wenn man das nicht machen muss, hat man andere Voraussetzungen, sich dem Schüler und der Schülerin zuzuwenden und die SchülerInnen als ein besonderes Wesen zu erachten und anzuerkennen, damit man auch umgekehrt die Anerkennung vom Schüler erhält. Das ist ja eben eine Wechselseitigkeit.
Genau, das ist auch wichtig. Die Zukunft der Waldorfpädagogik steht vor vielen Herausforderungen, aber auch Chancen. Wenn du in einem Satz beschreiben müsstest, was das wichtigste Ziel für die kommenden 10 Jahre ist, wie würde es lauten?
In einem Satz.
Ja.
Ich glaube schon, dass das wichtigste Ziel der Waldorfschulen sein sollte, dass sie sich zu Milieus öffnen, die im Moment nicht im Fokus der Waldorfpädagogik sind oder zumindest diese Schulen nicht in der Weise in Anspruch nehmen. Ich glaube, so diese Öffnung zu gesellschaftlichen Prozessen, zu Diversität, zu Heterogenität und Vielfalt, das ist ein ganz wichtiges Projekt.
Gut, ein sehr langer Satz, aber ein Satz. Du hast viel über die Bedeutung von Reformen gesprochen. Welche konkreten Schritte oder Initiativen sollten zuerst angegangen werden, um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen?
Ich versuche es mal konkreter zu machen. Maßnahmen wären weiter an der Öffnung auch der Waldorf-LehrerInnen-Ausbildung zu arbeiten. Also wir haben ja einen Fachkräftemangel. Auch die Waldorf-Schulen ist, glaube ich, auch dort der Lehrkräftemangel verbreitet. Das heißt, man muss neue Leute gewinnen. Und auch das ist eigentlich eine Öffnungsbewegung, gerade wenn man in einer Mangelsituation ist. Und das ist nicht nur, das sollte man nicht nur negativ sehen, sondern auch positiv, weil man damit ja auch eben andere Leute anspricht, die man selber ausbilden kann, die früher eben vielleicht nicht für sich als Option gezogen haben, man könnte ja auch Waldorflehrer oder Waldorflehrerin werden. Also das Ansprechen von anderen Milieus bezieht sich nicht nur auf die Schülerschaften, sondern genauso auch auf die LehrerInnen, die man gewinnen will und mit denen man dann ja auch an der Weiterentwicklung der Waldorfschule arbeiten will. Also das wäre so das eine. Das andere wäre die Öffnung zu gesellschaftlichen Themen wie eben Heterogenität, Diversität, die Krisen, die wir haben, sozial-ökologische Transformation hast du angesprochen, diese Geschichten. Das finde ich wichtig. Was finde ich noch wichtig? Ja, der Dialog auch mit der Erziehungswissenschaft, mit anderen Pädagogiken auch. Ja, auch das ist, glaube ich, ein wichtiges Moment, auch weiter in die Gesellschaft hineinzuwirken, um auch aus dieser stereotypen Zuschreibung rauszukommen, dass das irgendwie ein geschlossener Club ist, der mit einer besonderen Weltanschauung merkwürdig ist oder elitär ist oder exklusiv eben. Damit sollte man auf jeden Fall aufräumen. Und das kann man eigentlich, indem man sich nach außen bewegt und öffnet. Die Pädagogik der Waldorfschulen, also Stichwort Digitalisierung, Medienbildung, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, was ein total wichtiges Thema ist.
Genau. Ja.
Ja, ja. Auch da, finde ich, sollte man überlegen, wie man sich dem gegenüber öffnen kann. Das tun Waldorfschulen ja auch in unterschiedlicher Weise. Auch das ist ja nicht zutreffend, dass man sagt, es gibt grundsätzlich eine Ablehnung da finde ich, kann man auch so nicht sagen. Auch da sind die Schulen ganz unterschiedlich aufgestellt und offen und experimentieren und ziehen das ein. Also das wäre so ein Punkt. Und ich glaube auch, was wir vorhin mit kultureller Öffnung hatten. Also einerseits diese hochkulturelle Orientierung der Waldorfpädagogik ist natürlich etwas, was sie auszeichnet. Andererseits ist die kulturelle Öffnung über einen Eurozentrismus hinaus. Ja, das heißt also in andere Weltkulturen hinein. Die Waldorfpädagogik ist ja auch eine weltweite Bewegung.
Ja, ja.
Also,
man hat auch Waldorfschulen überall, ne?
Also das und ich glaube, also insofern, ich bin jetzt nicht so international unterwegs wie andere KollegInnen aus dem Waldorf-Zusammenhang selbst. Also ich denke zum Beispiel an Jost Schieren, der ja viel auch unterwegs ist und Waldorfschulen berät und der das auch immer wieder sagt, also man, dass da sozusagen eine kulturelle Öffnung stattfinden muss und das auch gar nicht anders geht. Ja, also insofern das zu fördern ist ein wichtiges Moment. Und ich glaube auch die Öffnung, also das eine ist sozusagen Weltkulturorientierung und das andere ist aber auch diese Differenz zwischen Hoch- und Populärkultur. Auch da finde ich, natürlich kann man sagen, die Waldorfschule hat eine kulturelle Identität, aber die, an der kann man ja auch arbeiten. Wir sprechen ja heute definitiv von Identitätsarbeit. Ja, und auch die Beschäftigung mit Popularkulturen, ja, mit der Popkultur, ja, ist wichtig, weil wenn man auch sich öffnen will zu anderen Milieus, dann muss man auch da so eine in Resonanz gehen und antwortbereit sein und das aufnehmen, weil für viele SchülerInnen sind andere kulturelle Bezüge auch in ihrem Alltag, in der Jugendkultur bedeutsam. Das heißt ja nicht, dass man indifferent ist, also alles gleichgültig bewertet. Das muss kein Kulturrelativismus sein. Ja, aber es muss auch eben möglich sein, dass man diese kulturellen Bezüge in der Vielfalt, in der wir sie heute leben, weil wir in heterogenen, diversen Gesellschaften leben, weil wir durch Migration auch uns als Gesellschaft reproduzieren. Wir sind ja eine Migrationsgesellschaft, eher diese nationalstaatliche Orientierung umgekehrt ist ja was sehr Artifizielles. Und dem eben Rechnung zu tragen. Und das finde ich, wäre schon eine wichtige Aufgabe für die Zukunft auch der Waldorfschulen. Ja,
ja, ich kann auch deine Meinung auch, also ich teile auf jeden Fall auch deine Meinung. Zum Schluss, Sebastian, wenn du dir eine ideale Waldorfschule vorstellen könntest, die all deine Erkenntnisse und Visionen vereint, wie würde sie aussehen und was wäre ihr prägendste Merkmal?
Also das wäre eine Waldorfschule, die erstmal wirklich offen ist für alle Kinder. Das wäre eine Waldorfschule, in der auch eben andere pädagogische Inhalte oder Curricula vielleicht auch gepflegt würden, also ein Stück weit eben. Das wäre eine Waldorfschule im Stadtteil, im Sozialraum, die offen ist, die sich einbringt in die im weitesten Sinne Gemeinwesenarbeit, in die Community, in der sie angesiedelt ist. Das ist eine Waldorfschule, in der Eltern auch gerne mitmachen, wenn sie die Ressourcen dazu haben. Auch das ist ja eine wichtige Voraussetzung. Das ist eine Waldorfschule, in der aufgeschlossene Lehrerinnen und Lehrer unterrichten. Und das ist vielleicht eine Schule, würde ich sagen, die von den SchülerInnen empfunden wird als ein Ort des Aufwachsens. Ja, also nicht jetzt im Engeren nur als eine Bildungsanstalt, in die man morgens reingeht und nachmittags wieder rausgeht, sondern eigentlich ein Ort des Aufwachsens. Also wo Bildung und Entwicklung nicht nur in so einem schulisch zentrierten Sinne praktiziert wird, sondern die Teil dann auch der Lebenswelten, der auch der unterschiedlichen Lebenswelten sein kann. Das wäre für mich so eine Vorstellung, von einer guten Reformschule, die dann auch eine Waldorfschule sein könnte. Vielleicht so. Ne, nebst den Sachen, die wir vorhin besprochen haben, also verlässliche pädagogische Beziehungen, Kontinuität, Gemeinschaftsbildung, ein Umgang mit Unterschieden, also so eine Differenz, Sensibilität, also eine Anerkennung von Differenzen, ohne jetzt alles relativ zu sehen, ja, das wäre für mich eine gute Schule.
Vielen Dank, Sebastian, für deine aufschlussreichen Perspektiven und die klare Darstellung, wie Reformansätze in der Waldorfpädagogik umgesetzt werden können.
Herzlichen Dank dir.
Liebe ZuhörerInnen, es wird immer deutlicher, dass Schule mehr ist als ein Ort der Wissensvermittlung. Sie kann ein Ort der Transformation sein, wenn wir bereit sind, alte Muster zu hinterfragen und mutig neue Wege zu gehen. Wir laden euch ein, diese Impulse in eure Kontexte mitzubringen und weiter zu denken. Bis zur nächsten Folge von Waldorf Perspektiven. Bleibt neugierig und gestaltet aktiv mit. Vielen Dank.
Waldorf Perspektiven.